Die Berührbarkeit ist sicher für uns einer der entscheidenden Faktoren eben für inneres Wachstum, innere Reife oder einfach für eine Veränderung, für einen Change. Aber die Berührbarkeit oder die Verletzbarkeit, das braucht auch Mut, dass man sich berühren lässt.
Herzlich willkommen beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir teilen in diesem Format Gespräche zu persönlicher Entwicklung, Zusammenarbeit, Führung, Organisation, Gesellschaft und der Frage, wie wir Zukunft gemeinsam gestalten können. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. In dieser Folge spricht Martin Permantier mit unserem Gast Florian Kurz. Florian ist Leader und Founder von Flow's World, ein biomimetisches Bildungs- und Forschungsinstitut, das sich auf holistisch nachhaltige Führung spezialisiert hat. Als waschechter Salzburger hat er zusammen mit seinem Team außerdem den naturbasierten Sustainful Mind-Ansatz entwickelt. Sie tauschen sich in diesem Gespräch über Sustainful Leadership und Berührbarkeit als Führungsqualität aus. Und darüber, was die Natur uns über Nachhaltigkeit zeigen kann. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Florian Kurz zu begrüßen. Hallo Florian.
Hallo Martin, es freut mich sehr.
Florian, du hast das Flow's World Sustainable Institute gegründet. Ah, jetzt habe ich schon falsch gesagt. Also, Florian, du hast das Flow's World Sustainful Institute gegründet. Jetzt hast du natürlich in deinem Namen schon ein paar Rätsel eingebaut, die aber auch mit deiner Herkunft zu tun haben. Was heißt denn Flow's World?
Ja, danke für die Einleitung, danke für die Worte gleich vorweg. Flow's World setzt sich zusammen aus diesem österreichischen Wort Word für Welt und aus dem Wort Flow für eben in den Fluss bringen. Also das war unser Ansatz, dass wir die Welt, die Word wieder in ihren natürlichen, gesunden Fluss bringen wollen. Und Word ist halt so ein typisch österreichisches Wort. Man kann das vielfach verwenden, man kann es für Welt verwenden, aber auch als Eigenschaftswort für Wordklasse oder Wordpartie, wenn irgendein super Fußballspiel war. Dann kann man sagen, das war echt Word.
Ja, man merkt schon, ne, da kommt deine positive Ausrichtung in den Flow, in die Welt. Du beschäftigst dich ja auch mit Positive Leadership und hast aber auch mal was Besonderes gebrandet für dich, den Sustainful Leader oder Sustainful Leadership. Was beinhaltet dieses Wort für dich, Sustainful?
Sustainful haben wir mal einfach kreiert aus zwei englischen Wörtern von Sustainable, also für nachhaltig, und dann aus Mindful, eben für das Achtsame und das Gefühlvolle. Und diese zwei Begriffe haben wir eben verschmolzen in das Wort Sustainful, dass das Wort Nachhaltigkeit ganz viel bei unserem Institut auch einfach mit Gefühl und Achtsamkeit zu tun hat.
Wie würdest du es übersetzen ins Deutsche? Nachhaltigkeitsachtsam.
Nachhaltig achtsam führen.
Genau, zu dir kommen ja Leute, die nachhaltig sein möchten, aber nicht genau wissen, wie. Ja, und das erleben wir ja beide viel. Wir sind in Konzernen, wir haben ja ein bisschen einen Hintergrund in der Bauindustrie oder du ja noch mehr, wo ja das Thema Nachhaltigkeit im Ursprung ja auch mal herkommt. Ne?
Ja. Ja, wir haben eben da die gemeinsame Verbindung eben aus dem Bereich der Architektur heraus Und ich bin ja in Österreich, in Salzburg, in die Schule gegangen und habe da schon in Salzburg ganz viel eben Naturverbundenheit erlebt als Kind. Und bin dann aber auch immer weiter in den Bereich Wald, Natur eingestiegen. Wie kann ich das mit dem Bauwesen verbinden? Und da habe ich mich entschieden, Richtung Holzbau zu studieren und habe da eben den Bereich Holzbau und Architektur miteinander verbunden. Und da habe ich dann immer mehr entdeckt, hey, der Holzbau und die Forstwirtschaft, die waren die ersten, die was den Begriff Nachhaltigkeit eben angefangen haben, vor 150 Jahren, ungefähr 200 Jahren, geprägt und das erste Mal so publik gemacht.
Ja, das fand ich auch interessant. Ich glaube, der niedrigste Waldbestand in Deutschland zumindest war so 1450 irgendwo da. Mhm. Weil da haben die Leute ja alles verbrannt, was man so verbrennen konnte, bis sie dann die Kohle entdeckt haben. Und da ging das was zurück und da fing man ja auch schon an, Wälder zu schützen. Mhm. Ich glaube, da gab es 120% Wald in Deutschland irgendwie so. Ne? Und jetzt haben wir, was weiß ich, ein Drittel, glaube ich. Und da hat man ja gedacht, Mensch, wir müssen mal an Generationen denken.
Mhm.
Ja, und wir müssen Baum pflanzen, der dann vielleicht in 100 Jahren erst von dem Nächsten genommen werden kann. Und dieses Denken beschäftigt uns ja auch heute, aber es trifft ja auf so eine Zwiespältigkeit. Also zum einen wissen wir, man sollte vielleicht auch eine enkeltaugliche Welt machen. Und wir haben diese Begriffe, die sind ja jetzt auch in der Wirtschaft drin, aber es hapert ja noch ein bisschen an der Umsetzung. Was waren so deine Erfahrungen?
Ja, definitiv, da ist nur Potenzial nach oben. Meine Erfahrungen, ich bin ja dann von dir in der Bauwirtschaft, habe ich mich immer weiter vertieft und habe mich immer weiter spezialisiert eben in den Bereich nachhaltiges Bauen und bin da auch als Auditor unterwegs gewesen und habe da eben viele Projekte begleitet in Sachen Nachhaltigkeit und nachhaltiges Umsetzen oder Nachhaltigkeitsstrategien zu implementieren in die Bauprojekte und habe da auch anfangs meine große Begeisterung, ich dachte, das sind alle so ähnlich. Und aber habe dann einfach immer mehr auch gesehen, naja, das Thema Nachhaltigkeit, das hat auch so sehr viel Marketingzweck oder auch sehr viel Oberfläche und auch sehr viel, ja, wir zeigen uns nachhaltig nach außen, wie es dann wirklich hinter der Fassade ist, das muss ja keiner sehen.
Ja, das war ja so das Thema gerade so, als das aufkam, Beginn des Jahrtausends, Greenwashing, wo alle dann sowas in der Richtung hatten. Ich sehe es ja immer so beides, ne? Irgendwie kommt dadurch auch in die Öffentlichkeit. Teilweise wird es dadurch natürlich auch, ich sag mal, so verdünnt, dass es keine Wirksamkeit mehr hat. Und trotzdem haben wir auch gewisse Mechanismen dann etabliert in Form von Gesetzgebung, zum Beispiel ESG. Ne?
Mhm, Natürlich ist es schön zu sehen, dass positive Absichten vorhanden sind, dass Raum dafür vorhanden ist bei Unternehmen oder einfach das System einfach an sich mal vorhanden ist, dass man sagt, wir wollen jetzt für unser weiteres Bauen und Tun oder einfach als Unternehmen Nachhaltigkeit mit reinbringen. Das ist natürlich schön zu sehen. Es ist ja dann durch die Frage, okay, wie ehrlich wollen wir das dann auch oder wie wahrhaftig wollen wir das dann auch umsetzen? Die Wahrhaftigkeit ist sicher ein wesentlicher Punkt. Und das Thema ESG, wo jeder Buchstabe sein eigenes Potenzial hat, vom E, vom S und vom G und wie man das dann umsetzt, ist natürlich auch ganz individuell, aber da ist natürlich großes Potenzial drin. Ja.
Ja, wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten und haben dann ja auch ein Poster zusammen gemacht über ESG. Also ESG ist ja so diese neue Nachhaltigkeitsgesetzgebung, die man ein wenig unverständlicherweise den Wirtschaftskanzleien angetraut hat, das zu überwachen, ja, dass wir eben fürs Environment was machen, also Umwelt, sozial, Social, das S, ne, und Governance, wie wir eben das auch in Gesetzgebung und in Regeln reinbringen, dass wir nachhaltig werden, ne. Leider wird das dann ja oft so als Bürokratiemonster wahrgenommen. Ja, ich bin ja selber Unternehmer und denke dann auch manchmal, oh Gott, ja, was haben sie sich da wieder ausgedacht? Und auf der anderen Seite denkst du, naja gut, wir müssen ja irgendwie die Aufmerksamkeit da hinrichten, ob das nun in Bürokratie der beste Weg ist oder ob man es eben übers Herz und die Begeisterung macht, ja, oder beides gleichzeitig. Und du bist ja mehr der sagt, ja okay, ich zahle jetzt drauf ein, dass jemand, der nachhaltig sein möchte oder das ja auch zu gewissem Grad sein muss, das eben auch mit einer gewissen Passion machen kann.
Ja, also definitiv, wenn ich nur noch mal zurückgehen darf, auf die Bürokratie und auf das äußere Umsetzen der Nachhaltigkeit, das kann einen sicher erschlagen, was da teilweise an Vorgaben sind. Das habe ich in meiner Tätigkeit eben als Auditor selber am Tisch gehabt, Riesenstapel an Dokumente und sehr viel im Außen. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, naja, wenn das so viel im Außen passiert, dann kann das eher sogar demotivierend sein, auch für die Beteiligten oder auch überfordernd, nennen wir es mal vielleicht so. Und lass uns doch einmal das ganze Innere anschauen, die innere Einstellung, das Mindset. Dann könnte man wahrscheinlich vieles im Außen weniger bürokratisch machen, wenn die innere Einstellung zur Nachhaltigkeit schon mal vorhanden ist, dass man sagt, hey, ich mache das von mir aus, ich brauche da gar keinen Zwang, keine Checklisten, keinen Druck von außen, sondern lass uns doch einmal das innere Mindset arbeiten und da eine Schubkraft zu generieren. Das hat mich dann auch motiviert, da in diese Richtung zu gehen und diese Richtung zu blicken, an der Haltung oder im inneren Mindset zu arbeiten, in Sachen nachhaltigen Führen, nachhaltigen Tun, nachhaltigen Umsetzen.
Ja, das war auch sehr interessant, mit dir mit dem Poster zusammenzuarbeiten, wo wir mal jede Haltung durchgegangen sind, jetzt nach dem Modell der Haltung als Beispiel. Was sind denn so die Reflexe, wie ich darüber denke, ja, die da oben, die in Brüssel, ja, bis hin zu, okay, ne, wir müssen ja irgendwie so ein System umbauen, wie fängt man denn da an? Und dann genau das, was du sagst, diese Eigenverantwortung zu entdecken, ja, ich mache es nicht nur, weil es ein Gesetz ist, sondern weil ich auch merke, ich komme damit in mir selber mit etwas in Berührung, was ich vielleicht als sinnvoll erlebe. Und da kommst du ja so ein bisschen ins Spiel, weil du ja Unternehmen berätst und auch deren Mitarbeiter berätst und dann ja auch Impulse machst, dass die eine neue Perspektive auf das ganze Thema bekommen.
Sicher, dass eben die intrinsische Motivation steigt, um dieses Thema Nachhaltigkeit umzusetzen. Kann man natürlich sagen, okay, was ist denn jetzt wieder Nachhaltigkeit? Bei uns, wir verstehen darunter ganz viel, ja, wie man einfach führt, wie man im Unternehmen führt, wie man Menschen auch begegnet, nicht nur vielleicht seinem eigenen Unternehmen, seinen eigenen Mitarbeitenden, sondern auch darüber hinaus den Kunden, den Lieferanten, aber auch weiter hinaus noch gedacht, größer gedacht, hey, welchen Impact hat denn eigentlich mein Unternehmen auf die Mitwelt? Wo geht denn das Ganze hin? Dass ich das nicht alles unter Zwang sehe, unter Druck sehe und auch mit Checklisten oder auch mit irgendwelche Termine, die was bis dahin muss das erledigt sein, sondern dass man ganz viel in die Richtung geht, okay, das machen wir von uns aus, weil wir einfach wollen und wir das Positive drin sehen und auch den Gewinn für unser Unternehmen sehen, dass wir ganz einen anderen Spirit darinnen haben, wo Begeisterung, wo Positivität, wo Stärkenorientierung, wo eben auch eine ganz andere Art von Verbundenheit eintritt, dass wir das selber von uns aus
wollen. Und das ist ja so die Krux, wo viele sagen, genau das hätte ich gerne, diese Art von Begeisterung. Was sind denn so deine Ansätze, wenn du in so ein Unternehmen reingehst und sagst, jemand sagt so, jetzt hilf mir mal, dass wir nachhaltiger werden und dass wir die Einstellung, die wir mit dem Thema haben, vielleicht ein bisschen positiver besetzen können oder erlebnisreicher, erfahrungsreicher besetzen können. Was machst du da?
Auf jeden Fall mal versuchen, die Teilnehmenden von unseren Inhouse-Programmen oder wo auch immer wir immer das machen, einfach mehr Berührbarkeit wieder reinzubringen. Diese Schutzhaltungen in der Business World, ja, wenn ich das Wort wieder hernehmen darf, ja, in der Business Welt, in der Business World, unserer Erfahrung nach ist einfach ganz viel, das prägt uns Menschen auch, die Business World und auch die taffe Seite der Business World. Da machen wir auch kein Geheimnis draus, dass die Business World auch sehr taffe Regeln hat, die sind vielleicht nicht überall aufgeschrieben, aber man erlebt sich ständig und da eignen sich viele Menschen auch eine Schutzhaltung an, damit sie dadurch diese taffe Business World auch durchkommen, ohne groß berührt oder verletzt zu werden oder denunziert zu werden oder sonstiges. Und wir versuchen einfach wieder etwas mehr Berührbarkeit reinzubringen und aus dieser Schutzhaltung herauszutreten und sagen, hey, etwas mehr Berührbarkeit und etwas mehr in mein eigenes Fühlen und Spüren kommen, hat auch Vorteile. Hat nicht nur Nachteile, dass ich immer tiefer berührbar bin, sondern es bringt auch wieder Vorteile mit sich, eine andere Art von Verbundenheit zum Beispiel.
Ja, das ist ja so ähnlich, wenn wir mit dem Haltungsthema in Organisationen gehen, ne, dann treffen wir auch auf die ähnliche Gemengelage. Ne? Dieses Gefühle gehören nicht auf die Arbeit. Okay, das würde man heute nicht mehr so sagen, aber immer noch machen, weil... Und das finde ich interessant, ne? Wir verbergen ja bestimmte Anteile von uns, der Berührbarkeit, der Verletzlichkeit in der Businesswelt, die wir vielleicht privat durchaus zur Verfügung haben. Ja, und dadurch bleibt so eine gewisse Weisheit immer außen vor. wir nennen das ja auch sozusagen das Resonanzfeld der Selbstverbergung, ne, wo du ja immer in so einem Unternehmen abcheckst, was darf ich zeigen, was darf ich nicht zeigen, mhm. ja, was von mir bringe ich hier rein, was lieber nicht. Und sozial gesehen benutzen wir dafür das Vehikel der Persona, mhm. also eine Persönlichkeit, wo ich dann sagen kann, ah, hier spiele ich das Business-Theater mit meiner Persönlichkeit. Und so wie du das ja auch beschreibst, hinterlässt uns das ja emotional ein bisschen ausgedörrt.
Mhm. Ja, das ist ganz sicher. Das ist einfach emotional, eine gewisse Verkümmerung tritt dadurch ein. Und ich glaube, der Frederick Laloux hat es auch gesagt, diese Ganzheitlichkeit, das Holistische. Du bist nicht ganz, wenn du Gefühle von dir bewusst oder unbewusst auch wegschiebst und sagst, das fühle ich und spüre ich in der Arbeit nicht, in der Businesswelt, das mache ich nur privat, dann verlierst du auch Teile von deiner Person, Teile von deiner Persönlichkeit. Du bist nicht mehr der ganze Martin, der ganze Florian, sondern das ist nur ein Teil von dir da. Du zeigst dich ja auch nur genau zu diesem gewissen Teil. Und der ist irgendwie tough, der kann gut austeilen, der kann gut einstecken. Der ist aber auch nicht vollständig da.
Mhm.
Und da ist sicher was dran, was eben dieser Frederick Laloux zum Beispiel auch sagt. Von dem habe ich mich auch sicher sehr viel inspirieren lassen. Nein, ich zeige mich ganz.
Mhm.
In meinem vollen Umfang, auch mit meinen Schwächen und auch mit meinen Unzulänglichkeiten, was mich auch wieder ganz normal menschlich macht, was mich auch berührbar macht. Und ich traue mal sagen, das schätzen auch Mitarbeitende, wenn sie sehen, dass eine Führungskraft einfach auch berührbar ist, verletzbar ist und auch Dinge nicht weiß oder auch eben sich einfach zeigt, wie sie wirklich, wirklich menschlich ist.
Das ist ja so diese klassische Wachstumsspannung. Ich war ja neulich auch in einem großen Unternehmen, da ging es um Empowerment ähnlich. Ne? Mhm. Wurde ja auch von diesem, ich funktioniere nur und mache das, was von mir sozusagen an Zielen erwartet wird, hin zu, ich übernehme Eigenverantwortung, ich mache mich selbst groß und andere groß. Also diese Selbstgestimmtheit, wo du mehr guckst, ja, was ist mir denn wichtig, was möchte ich denn von mir leben, was möchte ich denn von mir einbringen, um authentischer zu sein, ist ja so der klassische Wechsel vom rationalistisch-funktional zum eigenbestimmt souverän authentischer sein. Und ich finde es interessant, dass du das auch so als Eingangstür zur Nachhaltigkeit und zur Mindfulness siehst.
Mhm. Mhm. Da habe ich vielleicht ein interessantes Beispiel, ein Praxisfall, war echt sehr spannend. Unternehmen eben aus Wien, Österreich, und da ist ganz viel mal gegangen, sie wollen sich weiterentwickeln.
Mhm.
Sie wollen sich weiterentwickeln, war so, sie haben so eine Statusbefragung gemacht im ganzen Unternehmen, das haben so 70, 80 Leute oder was, Mitarbeiter, und sie wollen sich weiterentwickeln, und da haben sie dann mich eingeladen, eben als externen Trainer. Und ich dachte, okay, machen wir mit dieser Walt Disney-Methode, machen wir da in diesen drei Phasen, wo der Kreative und dann der Kritiker und der Träumer und dann der Umsetzer, diese Walt Disney-Schritte. Aber vorweg habe ich auf jeden Fall mal eines gemerkt und gespürt und auch dann getan bei diesem Training, dass das Wort Safe Space oder diese psychologische Sicherheit, das war denen völlig fremd.
Mhm.
Und die haben einen sehr, ich sage jetzt mal, von der Gesprächskultur war das sehr grob,
mhm,
sehr brutal. Aber auch sehr, so wie halt vieles, ich sage nicht alle, in der Geschäftswelt, in der Businesswelt miteinander reden.
Mhm.
Brutal, direkt, grob, verletzend, abwertend, bewertend, meistens abwertend oder bloßstellend. Und da habe ich dann ganz viel Zeit verwendet eben für dieses, okay, wir machen es jetzt einmal berührbarer. Lass uns das einmal ausprobieren mit einem Safe Space. Und das habe ich ganz simpel gemacht. Und zwar mit dem, ich habe jeden eine Blume zeichnen lassen.
Mhm.
Ein Naturelement.
Mhm.
Jeder für sich. Und dann habe ich gefragt, wer will seine Blume zeigen? Im Publikum?
Singen, Rollenspiele, Zeichnen. Du weißt, na, die großen Tabus in jedem Workshop.
Singen ist ein mega Ding, ja. Zeichnen ist mega. Die meisten sagen, ich kann nicht zeichnen.
Ja, genau. Ich kann nicht singen, ich kann nicht zeichnen und Rollenspiele hasse ich.
Ja, genau. Es ist wirklich faszinierend. Das ist eine globale, einschränkende Überzeugung oder Glaubenssatz. Ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht singen. Ich lasse sie zeichnen. Und dann einfach mal gefragt, okay, wer möchte seine Blume zeigen? War ich mal gespannt. Aber da war sofort der Freiwilliger da,
mhm,
und hat dann einfach mal die Blume gezeigt. Und dann die Frage, ja, kannst du sie einfach mal erklären? Das war schon mal sehr spannend. Manche werten dann sofort die eigene Blume ab. Das ist echt faszinierend, dass man seine eigene, gerade gezeichnete Blume abwertet als erstes. Okay, auch schon mal spannend. Dann habe ich mal gesagt, einmal einen Stopp reingebracht und gesagt, Stopp, war das jetzt eine Beobachtung oder eine Bewertung?
Mhm.
Dann habe ich mir die Gruppe sprechen lassen und dann war eigentlich relativ schnell klar, das war eine Bewertung, das war sogar eine Abwertung. Ja, okay, und dann die Rückmeldung auch vom Publikum und dann kann ich mich noch erinnern, eine ist da gesessen und sie hat gesagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die war mit dem völlig überfordert, das war gar kein Zwang da, sondern es war alles freiwillig und sie hat gesagt, sie kann wahrscheinlich gar nichts sagen, obwohl sie will. Sie war in so einem Zwiespalt. Das war sehr spannend zu sehen, dann haben wir das einfach so sehr locker und leicht einfach durchgemacht. Immer wieder, wenn eine Rückmeldung war zu der Blume, das ist aber ein dicker Stängel. Ja, ist das jetzt eine Beobachtung oder ist das eine Interpretation, Bewertung? Was ist das? Und dann war immer die Reflexion in der Gruppe so, das ist eigentlich meine Interpretation, das ist eigentlich eine Bewertung, das ist einfach nur der Blumenstängel, ja. Und das ist aber eine komische Farbe. Naja, was ist jetzt eine komische Farbe? Ja. Das war sehr spannend, aber durch diesen Prozess sind wir durchgegangen, nach 3-4 Runden, hat das Kollektiv das dann eigentlich verstanden, um was es geht. Und auf einmal hat es eine positive Selbstdynamik entwickelt. Eine neue kulturelle oder eine neue Kommunikationskultur hat dann Einzug gehalten.
Das finde ich sehr schön, ja, weil klar, Haltungserweiterung geht über Veränderung des Sprachraums. Das, was du vorher noch nicht ausdrücken konntest oder was in der sozialen Erwartbarkeit noch nicht vorhanden war.
Oder du dir auch nicht getraut hast.
Ja, und das ist ja so klassisch gewaltfreie Kommunikation, erzähl mal was ohne zu bewerten. Und dann merkst du, Mist, wir haben noch nicht mal eine Sprache, die nicht bewertet.
Ja, genau.
Und dadurch erzeugen wir natürlich permanent so emotionale Verspannungen.
Mhm.
Ja, und was ich auch immer wichtig finde, dass den Status quo des Meinunghabens und des Bewertens auch nicht abzuwerten, sondern zu sagen, okay, der Sachverstand ist gut, das ist gelernt, da sind wir sicher, den brauchen wir auch. Aber nicht immer.
Mhm.
Und wir können ihn erweitern. Das wäre ja schön mit dem recht einfachen Experiment, ne? In eine bewertungsfreiere Sprache. Schön.
Mhm. Was danach auf jeden Fall passiert ist, ist, dass dieses ganze Team in einen ganz anderen Flow, in einen ganz anderen Fluss gekommen ist, des Miteinanders. Weil das war eins der zentralen Anliegen von dem Unternehmen. Sie wollen mehr Zusammenarbeit. Mhm. Sie wollen besser zusammenarbeiten.
Mhm.
Und das hat sich dann die Gruppe selber erarbeitet, dieses Thema. Hey, das hängt ganz viel zusammen mit dem, ob wir uns da bewerten oder abwerten oder wie wir miteinander kommunizieren.
Ach, das finde ich ja schön, weil das ist ja so ein emotionales Referenzerlebnis. Weißt du noch, als wir die Blumen gezeichnet haben, ne?
Mhm.
Würde mich mal interessieren, ob die Blumen so bei denen jetzt so ein Symbol geworden sind.
Mhm.
Auch sprachlich, ne? Durch die Blume sagen.
Stimmt, ja. Kann ja mal nachfragen. Ja.
Mhm. Das heißt, du schaffst solche emotionalen Referenzerlebnisse im Spüren und im Fühlen,
mhm.
die aber nicht konfrontativ sind, aber wo die merken, es geht doch anders. Ne?
Mhm. Ja, also ich sehe mich da nicht als der große Belehrende vorne draußen, als der Coach, der was da oder Trainer, der was da alles weiß und jetzt das Wissen meinen Zuhörern da drüber stülpt oder zwängt, sondern vielmehr einfach nur als Reflektor und einfach als Raumgeber oder auch Sprachraumerweiterer, aber auch derjenige, der was die Menschen in die Selbsterfahrung bringt, in das Selber, in das Spüren bringen, in das Fühlen bringen, auch mit ihrem eigenen Körper wieder in Verbindung treten und ihren eigenen Körper auch fühlen und spüren oder vielleicht auf den wieder zu hören, was sagt mir denn mein Körper, was gibt mir denn der für ein Feedback, weil jeder von uns hat einen Körper, aber einige, vor allem in der Geschäftswelt oder in der Businesswelt, habe ich das wahrgenommen, die Verbundenheit zum eigenen Körper ist meistens sehr abgetrennt. Das ist ja irgendwie, das tut man halt ernähren, das Ding, das tut man irgendwo hinbewegen und dann tut man es dann am Abend waschen, diesen Körper, und dann legt man den hin. Das ist so ein Ding, das was halt irgendwie behandelt wird, aber es ist nicht bei vielen Menschen nicht eine tiefe Verbundenheit zum eigenen Körper und auch keine große Möglichkeit, dass man in einen eigenen Körper wieder spüren und was diese Körperintelligenz, glaube ich, du nennst das ja so, oder dieses Intelligenzsystem für sich zu nutzen. Das ist sicher auch ein Teil von unseren Seminaren, neben der sprachlichen Kommunikation oder den Kommunikationsraum zu erweitern, auch wieder die eigene Verbundenheit zum eigenen Körper wiederherzustellen.
Ja, heißt ja schön, the body knows, der Körper weiß oft sehr viel als erstes. Genau, und teilweise benutzen wir den ja so Der wird dann rumoptimiert in Fitnessstudios oder klassischerweise aushalten, lange laufen, damit du fitter bist und das andere mehr aushältst. Genau, wir sagen ja auch, wie du sagst, in diese Spannung reingehen, was tun wir uns da eigentlich an und wie geht's meinem Körper dabei? Das ist ja, wo wir so sagen, dass dieses Resonanzempfinden genau in diesem Bereich zwischen sozialer Erwartbarkeit, also was macht das Umfeld mit mir, was sind meine eigenen Haltungen, meine Glaubenssätze, wie habe ich denn so zu sein und was sagt mein Körper dazu? Ne? Und in diesen drei Systemen, Körper, Mind und soziales System, entstehen ja dann Spannungen. Und dann kannst du vielleicht auch genau zu diesem Punkt kommen, was tun wir uns da an? Wir nennen das dann ja die Verwendungskatastrophe.
Okay, Verwendungskatastrophe.
Ja, wo du merkst, wir sind ja so im Sachverstand und bewerten uns mit Meinungen, ja, und picken uns tot. Das ist weder für die Sache gut, noch für uns selbst, noch für die Organisation.
Mhm.
Wir machen es aber über ritualisierte Demotivationstatorte immer weiter und glauben, da kommt was Nachhaltiges raus. Aber wenn du dann mal so fragst, glaubst du ja wirklich dran? Nee, an sich nicht.
Ja, das ist unglaublich weit auseinandergefaltet, da dieses nicht nachhaltiges Verhalten. Diese Nichtnachhaltigkeit, es gibt sogar mittlerweile sogar Bücher, die heißen die Nachhaltigkeit der Nichtnachhaltigkeit oder so ähnlich. Das ist genau. Unglaublich etabliert. Und auch so ganz normal, dass man sich halt selber nicht spürt, dass man seinen Körper nicht spürt. Man wird auch komisch angesehen. Ich mache selber immer wieder irgendwie, versuche mich, meinen Körper zu strecken, bewusst zu machen. Manche irritiert es alleine schon. Das ist wirklich faszinierend, was da für Glaubenssätze im sozialen System auch drinnen sind. Wenn man versucht, seinen Körper etwas mehr zu spüren, es ist vielleicht schon jetzt ein bisschen in Bewegung, aber es gibt immer noch, man kriegt ein gewisses Aufsehen, wenn man sagt, man hat dann, mir ist ein höhenverstellbarer Tisch was Wichtiges. Es gibt Unternehmen, da ist das noch nicht einmal ansatzweise vorstellbar. Es gibt natürlich welche, die machen das schon, aber es gibt welche, da ist das nicht denkbar und auch nicht budgetierbar und auch nicht verhandelbar. Das ist wirklich faszinierend. Aber es ist so, da verharren noch welche in einer alten oder in einer früheren Haltung.
Ich hatte neulich ein, das war lustig, war ich im Fahrradgeschäft und der eine sagte so, ah, mein Körper, da muss hier genau einstellen bei dem Fahrrad und das und jenes. Und der war so Mitte 30 und da war einer so meiner Generation, der sagte, ach, diese ganze Anstellerei, da nimmst du eine Schmerztablette und dann geht's weiter. und der andere erschien ihm als Memme. Dabei war der einfach nur feinfühliger seinem Körper gegenüber. Ne? Und dann dachte ich also, ah ja, genau, so bin ich auch erzogen. Stell dich nicht so an, ne? Zieh's durch.
Ja. Habe ich auch erlebt in meiner Zeit in der Anstellung, wo ich in Architektur unterwegs war. Wirklich faszinierend, das war da in München, ein Architekturbüro, dass da auch die Geschäftsführung auch brutale Einstellung zum eigenen Körper haben musste. Eine Frau, also sie, die Geschäftsführerin, hat selber zu Mitarbeitern, die was eben nach einem höhenverstellbaren Tisch gefragt haben, weil sie eben Rückenschmerzen haben. Die wurden abgewertet mit, du bist halt rückenlahm und du bist nicht tough genug und nicht stark genug und du bekommst keinen höhenverstellbaren Tisch. Also dieser Glaubenssatz, was da drinnen ist und auch diese Verbote, das ist wirklich, und auch diese Überzeugung, Schmerz gehört einfach dazu.
Ja, das reicht ja in unserem System jetzt hier. Wir haben ja die Debatte in Deutschland mit den Krankschreibungen. Ne? Du musst zum Arzt, weil an sich bist du ja zu faul und so, da, wo das ja auch alles drinsteckt. Und als Unternehmer denkst du, Leute, schickt die da nicht zum Arzt. Der Arzt sagt immer, ach, mach mal 5 Tage Pause.
Dort einen, ja.
Das ist vollkommen kontraproduktiv. Ne? Und dann denkst du so, wie kommt ihr auf diese Idee und welche Art von Misstrauen gibt es da auch, dem anderen nicht zu trauen, dass er anständig mit seinem Körper umgeht, sondern dass natürlich körperliche Schwäche immer auch psychologische Schwäche ist und du willst nicht arbeiten, also dass das so gleichgesetzt wird. Und das ist ja typisch für rationalistisch-funktionales Denken, wo du ja immer zu funktionieren hast und wo die Lösung für ein Problem ist, länger, härter arbeiten.
Ja.
Und du denkst, könntest du vielleicht mal über die Umstände des Problems nachdenken, wie das systemisch vielleicht verbunden ist mit anderen Dingen. Ne? Aber es wird halt noch immer so ursache-wirkungsmäßig gedacht. Ne? Und das ist ja das Dilemma bei der Nachhaltigkeit, dass das als Thema ja vielen zu komplex erscheint und dann wird es eben so reduziert auf irgendwas oder abgewertet mit irgendwas. Was sind da so deine Erfahrungen, wie du in diese Welt der Nachhaltigkeit einführst und das auch als was Wünschenswertes dann vermitteln kannst?
Also wenn ich vielleicht da nochmal einhaken darf zu dem Punkt eben, also wir sind davon überzeugt, wenn sich die Mitarbeiter oder auch der Geschäftsführer und einfach dieses Team wohler fühlt, auch körperlich, mental, aber auch mental sicherer fühlt in dieser Umgebung, in diesem Safe Space, wo sie einfach auch sich verletzbar zeigen können, aber auch sich körperlich wohler fühlen, weil sie weiterhin höhenverstellbar ergonomische Möblierung oder was immer haben, dadurch wird auch die Qualität der Arbeit besser. Das hat einen direkten Impact auf die Qualität der Arbeit. Und wenn die Qualität der Arbeit steigt, ist das ja ein sehr starkes Zeichen von Nachhaltigkeit. Dass das ja schon mal einen großen Impact hat eben auf mein nachhaltiges Wirken als Unternehmen, wenn einfach wir am Ende eine ganz andere Qualität abgeben können.
Jetzt gibt es natürlich so ein gewisses Dilemma, was ich auch bei der Nachhaltigkeit sehe, dass man das ja teilweise auch noch in diese Logik gebracht hat, schneller, höher, weiter, also bist du nachhaltig, bist du grün, verkaufst du noch mehr. Und bist noch attraktiver als Arbeitgeber und noch mehr Leute kommen. Das hat sich ja teilweise erfüllt, teilweise nicht. Ja, so dass Produkte wieder eingestampft worden sind. Das 1-Liter-Auto, was es mal gegeben hat, hat dann keiner gekauft. Oder 3 Liter waren wir mal in Serie. 1 Liter war ja nur so Prototyp, wo man gemerkt hat, ach so, nee, so von alleine geht's auch nicht. Und es ist eben nur zum Teil ein schneller, höher, weiter. Aber auf der anderen Seite eine andere Art von Qualität, die entsteht, die vielleicht aber aus der messbaren Logik rein profitorientiert, ja gerade wieder eine Abwertung ist. So nach dem Motto, ach, wir lassen das mal mit Energiewende, wir bauen die Windräder ab und verfeuern wieder die ganze Kohle. Das ist doch die beste Lösung, die man haben kann. Und du denkst so, interessant, dass die Gehirne das als sinnvoll empfinden. Ja, also nicht nachhaltig zu sein und den Abgesang wieder zu haben. Wo würdest du sagen, wo fehlt da noch so ein Bewusstsein oder wie kommt es eigentlich zu diesen Widersprüchlichkeiten?
Ich glaube, sehr vieles ist eine Frage der Gewöhnung. Wir haben da so viele Überzeugungen, haben sich einfach etabliert und das ist einfach so, das ist einfach die Gewohnheiten. Und wir tendieren ja ganz gerne wieder immer zurück in alte Gewohnheiten. Die haben eine sehr starke Anziehung. Das hat man immer schon so gemacht und warum sollte man da jetzt was Neues tun? Vielleicht möchte man es so von der Ratio zuerst umsetzen, was Neues, aber dann ist die Gewohnheit, da gibt es eine Zitat, die Gewohnheit frisst das Ding zum Frühstück, deine neuen Vorsätze.
Culture Eats Strategy for Breakfast.
Ja, genau. Das ist einfach, das ist doch nichts anderes, wie das, was du schon immer gewohnt bist und was tief in dir drinnen ist und wo du von dem tief überzeugt bist, dass das einfach so stark ist, dass das auch das immer wieder noch zurückzieht. Aber wir wollen einfach einen neuen Raum aufzeigen. Mein Durchgehen muss jeder selber. Das ist definitiv.
Und das ist ja spannend bei der Haltungserweiterung. Wir sprechen ja von, es gibt so, die Form stabilisiert sich. So haben wir das gemacht, so war das immer gut. Da haben wir positive Erfahrung. Ja, dann kommt es zu dieser Übersteigerung, was wir ja gerade sehen, das Effizienzdenken. Ja, ist jetzt mehr, noch effizienter und härter und kontrollierender und so. Dann kommst du an die Grenze, du merkst, it doesn't do the trick. Also es führt nicht mehr zu einem Wirtschaftswachstum, wenn wir jetzt noch alle härter länger arbeiten. Ja, und dann kommt ja das Erkennen der Verwendungskatastrophe, dass diese ganzen Versprechen, die da gemacht wurden, was dann entsteht, wenn wir das alte mehr machen, ich will mein altes Deutschland zurück, dass das gar nicht entstehen kann. Und dann, jetzt psychologisch gesprochen, kommst du in einen Raum dazwischen. Das Alte, merkst du, ist dysfunktional, wir sind nicht nachhaltig, das ist ein Problem, wir sehen es am Wetter, wenn man es denn so sehen will, wir sehen es an den Ressourcen, wir sehen es an den Preisen, Dinge werden seltener, jetzt kannst du mal angucken, wie die Ernten jetzt so sein werden, meine Schwester ist viel in der Landwirtschaft da unterwegs und die sagt, naja, die Ernten, dieses Jahr kannst du vergessen, also Preise gehen hoch, dann merkst du, ah ja, okay, hängt ja alles zusammen. Aber du musst durch dieses Vakuum durchgehen, das dazwischen, wo du das Alte geht nicht mehr, das Neue, ja, das haben wir jetzt so ein bisschen rumpilotiert mit Nachhaltigkeit. Hier und da gibt es Ansätze, aber es gibt ja nicht so diese Energie, wo man sagt, pass mal auf, Deutschland will führend in Windkraft sein, führend in regenerativen Energie, was wir teilweise ja sind, und wir ziehen es durch, weil das macht dann langfristig einfach das bessere Resultat. das gibt's ja nicht. Wo siehst du denn da so, du sprichst ja viel von der Berührbarkeit. Was sind so Türen, die da vielleicht da sein könnten?
Mhm. Ja, die Berührbarkeit ist sicher für uns einer der entscheidenden Faktoren eben für inneres Wachstum, innere Reife oder einfach für eine Veränderung, für einen Change. Aber die Berührbarkeit oder die Verletzbarkeit, das braucht auch Mut, dass man sich berühren lässt, dass man sich selber die eigenen Türen öffnet und dass man sich berührbar macht. Wir machen ja da immer wieder sich gegenseitig Stärkenfeedback geben oder einfach Fremdbilder geben, was sehe ich in dir für eine Stärke oder für Stärken oder für Ressourcen oder für Potenziale. Und es ist auch wirklich spannend, dass du immer wieder auch, bei manchen perlt es so ab, diese Feedbacks, diese Stärkenfeedbacks, die sind, aber bei manchen gehen die so tief, dass sie zu Tränen gerührt sind. Mhm. Aber das hängt sicher ganz viel mit der eigenen Haltung zusammen, aber auch mit der eigenen Berührbarkeit oder Verletzbarkeit. Lasse ich das an mich ran? Oder wie weit lasse ich das an mich ran? Oder werte ich sogar ein positives Feedback ab? Gibt es auch immer wieder. Da versuchen wir und begleiten wir auch Unternehmer oder auch Mitarbeitende oder einfach Führungskräfte, sich selber einfach berührbarer zu machen und diese über wahrscheinlich viele Jahre aufgebaute Schutzhaltung, diesen Panzer ein Stück abzulegen und eben berührbarer zu werden. Es erfordert aber definitiv Mut, auch durch Selbsterfahrung, wie wir selber auch erfahren, eben Positives annehmen zu können. Das ist echt eine Challenge, nicht nur für einen persönlich, aber sicher auch im Kollektiv, in der Gesellschaft oder in einem ganzen Land oder in Länder, dass man Positives wirklich annimmt und hereinlässt und auch annimmt und dann auch vielleicht sogar wiedergibt.
Ja, ich glaube auch, es braucht diese, wir nennen es ja dann Selbstgestimmtheit, also wie du mit dir selbst nochmal in Kontakt gehen, wie geht's mir denn mit all dem? Ja, will ich das denn so? Erstmal aus der eigenen Perspektive. Und Nachhaltigkeit ist natürlich mehr als nur du selbst und ich bin stark und ich habe Stärken und wir machen ja auch mal schön die Potenzialduschen in den Firmen, ja. Wo ist immer interessant, so im Vorgespräch sagen die Leute, ja, müssen aufpassen, also die Leute, ich weiß nicht, ob das zu intim ist, wenn die das machen, nur die wollen das vielleicht nicht. Ne? Und wir haben so andere Übungen, wo man sich in die Augen guckt oder so, nur kurz, naja, bin ich mir nicht so sicher. Weil die kennen sich ja dann oft nur aus dieser Persona-Ebene. Oh, der Herr sowieso, oh, der ist immer so, ne? Und dann machst du ja in einem Workshop einen anderen Kontext und plötzlich geht die Tür auf. Weil menschlich gesehen wollen natürlich alle gesehen werden in ihren Stärken, ja, und freuen sich, wenn das dann auch passiert. Ne? Und das sehe ich auch so als Nährboden, um dann, wovon du ja auch sprichst, in diese Berührbarkeit zu kommen. Also wenn ich mich stark fühle und du dich stark fühlst und ich sagen kann, ey, du bist ein prima Kerl, du hast was drauf, du hast Sachen drauf, die ich nicht habe und umgekehrt. Und jetzt gucken wir uns mal den Schmerzpunkt an. Ja, also dass die Berührbarkeit oder wie du es auch sagst, Verletzlichkeit, das lässt sich ja so einfach sagen. Ne?
Ja.
Und jetzt sehen wir ja auch, jetzt sind wir verletzlich, was weiß ich, dem Klima gegenüber. Ne? Und dann merkst du auch schon, was sind denn die Reaktionen? Blaming, Shaming, ne? Und nicht so, hey Leute, ich glaube, wir haben es übersehen. Lass uns mal aktiver in der Richtung werden. Ist ja weniger. Wie kriegst du denn so diesen Bogen hin, aus dieser Bestärkung hin dann auch einen Raum zu schaffen, wo du sagst, wo dieser Mut zur Verletzlichkeit möglich ist?
Unsere Erfahrung nach, es geht mir ganz viel einfach um die authentische Kommunikation, dass man das einfach einmal besprechbar macht. Dass man das vielleicht auch seine eigene Unsicherheit oder vielleicht sogar seine eigene Scham, die was man verspüren kann, wenn man jetzt eben berührt wird, dass man das einfach mal auf den Tisch legt. Dass man dieser Angst einen Namen gibt und sagt, ich schäme mich sogar dafür, dass ich eben positives Feedback erhalten habe, dass ich scheinbar diese und diese Stärken habe, dass man das Ganze mal einen Namen gibt und besprechbar macht. Das alleine löst schon so viel, dass man das Ganze mal benennt und das Ganze, ja, oft an die Oberfläche bringt, indem man dem Ganzen einen Namen gibt und sagt, hey, ich fühle mich dabei vielleicht sogar jetzt unwohl, ich fühle mich da gar nicht jetzt sicher, das ist jetzt, es überfordert mich sogar, und dass man das dann gar nicht jetzt weiter irgendwie auseinanderfaltet, sagt, sondern es darf sein. Es darf sein, es wird jetzt auch nicht bewertet und du bist jetzt nicht, hey, du musst bitte immer der taffe Geschäftsführer sein und du musst das nehmen können und das nehmen können und du musst damit umgehen können. Nein, er darf auch sagen, er ist mit was überfordert oder er ist auch das ist einfach was, was ihn sehr, sehr tief berührt. Wir haben ein Unternehmen auch begleitet aus dem Baumarktbereich heraus, wo wirklich faszinierend war, wo der Bereichsleiter, der hat uns da, wollte unbedingt, dass ich da mit ihm Training mit seinem Team mache, und wir haben uns da kennengelernt über die Hochschule, und scheinbar hat das positive Spirit, den was ich da reingebracht habe in die Vorlesung, eben mit Stärkenorientierung, das hat ihm so gefallen. Und da hat er dann gesagt, ich soll doch mit ihm die Dinge vorzeigen vor seiner Mannschaft. Und das habe ich dann gemacht und gesagt, ja, na bitte, setz dich da raus. Und da hat er dann wirklich vor seiner ganzen Mannschaft gesagt, dass es für ihn ganz schwer ist, Positives von seinem Umfeld, auch für seinen Privaten, anzunehmen. Und dass er sich dafür sogar schämt.
Mhm.
Und das hat aber sehr viel Mut erfordert, das einfach mal zu sagen. Das war aber ein sehr schöner Moment.
Ja, das ist auch interessant, das Thema Scham, was ja jetzt auch zumindest in meiner Blase mehr auftaucht.
Mhm.
Und ich bin ja oft in auch Unternehmen, die wollen Nachhaltigkeit. Ich gucke da so nach auf deren Website, was die so schreiben. Und dann stelle ich mich erstmal vorne hin und sage, ich nehme das mal ernst, was ihr da schreibt. Und ich habe gelesen, ihr habt dies und das vor.
Aha.
Ja, bis 2050, zero waste, zero dies, zero das, ne? Und dann gucken die so, und du merkst so, die Blicke gehen so weg. Nach oben, nach unten. Und ich sage, ja, natürlich habt ihr das noch nicht.
Ja,
natürlich, wenn ihr das jetzt so angucken würdet bei dem Ziel, seid ihr vielleicht bei 5%. Oder vielleicht in eurer Wahrnehmung noch weniger. Von mir aus bei 20. Aber ihr habt es mal hingeschrieben. Und jetzt ist die Frage, könnt ihr das ernst nehmen? Ja, oder ist es wirklich nur Deko? Okay. Ja, oder sagt er, naja, mein 2050 habt ihr ja noch 24 Jahre, ne, und ihr seid jetzt hier 30, 40, ihr werdet es vielleicht noch mitkriegen. Und dann macht halt jedes Jahr 1-2%. Und dann seid ihr da. Also diese Scham ja auch von unserer Generation, dass wir eben nicht nachhaltig sind. Man sagt immer Club of Rome 1972 oder so, seitdem wissen wir an sich, die Ressourcen sind begrenzt, was haben wir gemacht? Nochmal ein Drittel der Welt weggesnackt, nachdem schon ein Drittel weg war an Naturressourcen und so weiter, und hören damit nicht auf und wissen auch nicht genau, wie es gehen soll. Ne, man allein jetzt die Umstellung auf Autos, die vielleicht mit Windenergie betrieben sind, über Strom, ne, sieht man ja, wie wir da hadern, obwohl wir wissen, naja, diese Abhängigkeit vom Öl hat doch so ganz schöne Probleme gebracht. Ne? Könnten das doch mal forcieren, ne? Und dann diese Scham, es nicht richtig gemacht zu haben. Was hinterlassen wir eigentlich unseren Enkeln? Sage ich auch manchmal, wenn du so denkst, diese ganzen Vierjährigen, die leben im Jahr 2100. Können wir denen sagen, so, bitteschön, liebe Enkel, das haben wir für euch gebastelt. Und du merkst so, ja, irgendwie haben wir ja schon was Schönes gemacht. Ne? Weil wenn man sich so umguckt, wir sind hier in München, fantastische Stadt, kannst du in Flüssen baden, schon mal toll. Wo auf der Welt kannst du in einer Großstadt in Flüssen baden? Ne?
Mhm.
Ist schon mega. Ne? Also ist jetzt auch nicht nichts. Und gleichzeitig merken wir so, ja, aber so richtig losgelegt haben wir auch nicht. Ne? Wie gehst du denn bei dem Thema um Scham und Nachhaltigkeit? Also dass wir es ja nicht so richtig tun. Also ist ja auch immer so ein bisschen dieser Schuldknopf, der da gedrückt werden kann.
Definitiv. Also dass da eben ein sehr krasser Zusammenhang ist zwischen Schuld und Scham, dass man sich auch dafür, ja, sehr unglaublich einschränkendes Gefühl, Schuld und Scham, das macht dich ja sehr bewegungsunfähig eigentlich. Das bringt dich ja gar nicht in deine Bewegung, in deine Potenziale, sondern eher vielmehr das Gegenteil. Aber dass du auch diese Überzeugung oder einfach dieses Gefühl einfach einmal ansprichst und dass du sagst, du fühlst das einfach einmal, es ist einfach einmal da, dass du dem Gefühl auch einen Namen gibst, das ist eine brutale Gefühlsblindheit auch. Manche sagen, ja, mir geht's gut oder mir geht's schlecht, oder recht viel mehr. Wörter sind manchmal in der Geschäftsfelder gar nicht vorhanden, zu den verschiedensten Gefühlen, was man da so haben kann. Aber dass man das auch durchdringt und auch da durchgeht und sagt, ja, das gehört einfach dazu, zu einem Wandel und zu einer Transformation. Du darfst auch einfach mal das Gefühl von Schuld zumindest einfach mal erleben, aber auch, das gehört dazu, oder auch von Scham. Das ist jetzt auch nicht was, was weggesperrt gehört und verboten gehört, sondern sag, ja, dann darfst du das einfach einmal auch erleben und durchleben und durchspüren, und es gehört vielleicht in deiner Geschichte, in deinem persönlichen Veränderungsprozess dazu und einfach auch annehmen. Und wir schauen gemeinsam, was ist denn da dahinter? Was verbirgt sich denn dann auch weiter dahinter?
Ja, ich glaube auch, du brauchst halt diese Phase der Eigenbestimmung, also des Stärkenbewusstsein lang genug, ja, oder stabil genug, damit er sagt, so, jetzt gehe ich auch mal die schwierigen Gefühle ran.
Ja, genau.
Weil die hauen mich nicht um, wenn ich Scham, Schuld, Schande spüre und merke, ach, gucke mal, da sind Anteile die. Und gleichzeitig bin ich das nicht als Ganzes, weil es Anteile sind, die halt auch in mir rumquatschen, ne?
Ja,
und mich versuchen, fertig zu machen. Und dann sagst du, ah ja, kann ich vielleicht anders damit in Dialog treten. Ne?
Mhm.
Jetzt bist du ja von deiner Herkunft her, sagst Salzburger Land, und hast die große Liebe zur Natur, was für dich auch so ein Treiber ist, zu sagen, hey, da sehe ich meine Berufung, das in die Welt zu bringen. Und du machst ja auch so Seminare, wo du in die Natur gehst. Ne?
Ja, eben wie ich schon am Anfang gesagt habe, durch meine Kindheit, durch meine Jugend ist einfach die Liebe zur Natur entstanden im Salzburger Land. Und das ist ja ein wunderbares, riesengroßes System, diese Natur und alles miteinander verbunden, diese Verbundenheit und dieser, wie das funktioniert, da gibt's ja keinen Chef in der Natur, in einem Wald, sondern da gibt's ja nicht den Oberältesten Baum und der sagt dann so, ab morgen blühen wir alle und ab morgen fliegen dann auch die Bienen ordentlich von 6 Uhr morgens bis um 19 Uhr und danach dürfen die Bienen dann Pause machen. Das ist ja dort nicht so und die älteste Eiche sagt es dann, weil die weiß das ja alles, ja, die hat ja das Kommando, sondern es ist ein unglaubliches System und unglaublich begeisternd und wenn man das einmal sehen kann, wenn man da mal hinsehen kann, das ist auch sicher, viele fahren an einem Wald einfach nur vorbei und sagen, ja, das ist ja der Wald oder einfach, ist einfach nur Holz oder ein Forst, aber man kann das Ganze auch als lebendes System bezeichnen. Das ist auch wieder der Sprachraum, wie sich das Ganze verändert. Wir sehen halt in der Natur eine riesengroße Impulsgeberin, ganz viel Schlauheit, ganz viel Wissen, ja, Milliarden Jahre alt, brutal nachhaltig. Wenn die Natur nicht nachhaltig ist, wer ist es dann? Ist viel älter als wir Menschen. Oder die Welt oder die Welt gibt schon viel länger als uns Menschen. Und die muss brutal nachhaltig sein, ihre Strategien und ihre Prinzipien. Und da versuchen wir mit unseren Seminare diese Schlauheit gemeinsam zu erfahren, gemeinsam herauszulösen und in den Unternehmenskontext zu übertragen. Weil du gesagt hast, okay, wie machen wir das? The simple things. Ganz simpel. Immer wieder auch, ich habe eben Sustainable Leadership Vorlesungen auch an Hochschulen und da biete ich die Studierenden diese Challenge, die klingt vielleicht so einfach, aber einfach einmal alleine, ohne Mobile Device oder alleine verteilt auf einer Wiese, barfuß in der Wiese gehen und einfach nur mal spüren, fühlen und spüren und wirken lassen und nicht reden. Um Gottes Willen, nicht länger als 5 Minuten, weil das ist unglaublich raus aus der Komfortzone. Aber es hat wirklich schöne, schöne Feedbacks und auch total interessante Erkenntnisse, weil dann danach stelle ich die Frage, was können Sie davon für die Führung ableiten? Das sind ja sehr viele zukünftige Führungskräfte.
Ja.
Zukünftige Führungskräfte werden dort ausgebildet an der Hochschule in Salzburg zum Beispiel. Und das ist echt spannend, was Sie da ableiten, wie zukünftig führen könnten oder eben anders führen könnten durch diese mini kleine Übung.
Interessant. Ja, ich denke auch, wenn ich so manchmal überlege, was vermisse ich am meisten im Leben, dann ist es genau dieses in der Natur sein. Also jetzt nicht nur rumfahren, sondern dieses auf diese Art drin zu sein.
Mhm.
Ja, und das ist für mich auch immer so eine totale Nährung. Und es ist ja auch verrückt, ne, dass Leute, um sich zu erholen, in die Natur gehen. Man hat ja auch festgestellt, fand ich auch interessant, so eine Studie, wenn in Krankenzimmern, also wo Leute heilen, wenn die rausgucken und sehen Natur, bessere Ergebnisse, als wenn die irgendwie gegen eine Mauer gucken.
Ja.
Also, muss man mal sehen, ne? Aber dieses Natur und dieses zu erfahren, Teil dieses Netz des Lebens zu sein und eben nicht ein Gast auf Erde, sondern wir sind die Erde und dieses lebendige, verbundene Netzwerk.
Das ist eins, meiner Ansicht nach, eins der schönsten Gefühle, was du haben kannst, einfach zu spüren, dass du mit der ganzen Natur, mit der ganzen Welt, mit der ganzen Welt oder mit der ganzen Naturwelt verbunden bist.
Mhm.
Dass wir, jeder von uns Teil davon ist und einfach ein wichtiges Element davon ist. Und wenn einer fehlen würde, dann wäre es nicht komplett.
Mhm.
Und das kann man auch bewusst erleben und auch in die Natur rausgehen. Man kann auf verschiedene Arten in die Natur hinausgehen oder mit verschiedenen Haltungen hinausgehen. Und eine der für mich sehr schönen Erfahrungen ist einfach mit ganz viel Bewusstsein und ganz viel Offenheit hinausgehen und auch mit ganz viel Körperkontakt, weil du vorher gesagt hast, in München kann man in den Flüssen schwimmen. Ich bin nahezu täglich in der Isar. Im Winter nennt man es Eisbaden. Jetzt im Sommer ist es halt kein Eisbaden, sondern eher erfrischend. Aber es ist ein unglaublich schönes Gefühl, was dadurch entsteht, wenn ich mich mit der Natur verbinde und da in den Fluss springe. Das verändert auch dein Mindset. Davon bin ich überzeugt oder sind wir überzeugt. Es ist auch das Maß der Wiederholung. Es macht was mit dir. Es macht was mit dir. Wenn du das regelmäßig tust, diese Verbundenheit immer wieder zu suchen und selber zu erleben, dann hat es einen nachhaltigen Impact auf dein Mindset, auf deine Haltung. Das macht was mit dir.
Hey.
Du musst es vielleicht gar nicht in der Ratio erklären können, was. Vielleicht hast du nicht die Worte dazu, ist aber auch nicht so wichtig. Sondern es ändert dich als Mensch. Es gibt eine positive Veränderung.
Ja, danke Florian für deine vielen Impulse zur Sustainful Leadership. Gibt es noch was du den Hörerinnen mitgeben möchtest?
Traut euch. Springt raus und traut euch. Und das Leben ist zu kurz für die eigenen Gefängnisse.
Mhm.
Springt raus und traut euch und zeigt euch so, wie ihr wahrhaftig seid und überrascht euch euer Umfeld. Lasst euch berühren, berührt und berührt auch die Natur, vielleicht Tiere, vielleicht Pflanzen. Das ist, habe ich, glaube ich, sogar mal in deinem Buch gelesen, was man zur Haltungserweiterung tun kann. Und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Pflanzen berühren.
Ja, ja, ja.
So ein kleiner Mini-Impuls. Und man dachte, den probiere ich aus. Und da ist wirklich was Schönes dran. Jede Pflanze fühlt sich auch anders an.
Mhm.
Ja, das ist echt, echt faszinierend, einfach und auch oft möglich, auch manchmal im Gebäude drinnen. Ja. Oder auch eine Pflanze mal genau zu, oder eine Blume, sind wir vielleicht wieder da bei dem, mal einfach wirklich nur zu betrachten und wirken zu lassen und zu studieren, wie vollkommen und prächtig so eine simple Sonnenblume ist.
Mhm.
Wie die geschaffen wurde und wie perfekt designed die ist, wenn wir wieder in die Architektur gehen. Ein paar Architekten haben sich auch die Natur für ihre Entwürfe als Beispiel genommen, weil sie halt einfach ganz viel Vollkommenheit in sich trägt und davon wir halt unglaublich viel lernen können, nicht nur für die Architektur, sondern halt auch, man nennt es halt dann eben das Thema Biomimicry, wo man halt die Natur imitiert und nachmacht. Und das haben wir jetzt eben, dieses Forschungsfeld ist sehr neu, wo man das auf die Unternehmensführung oder auf Organisationen übertragen kann. Die Schlauheit der Natur lässt sich auf die Führung und auf Unternehmen, Organisationen übertragen. Da ist ganz viel Potenzial drinnen.
Ja, danke Florian. Das mit dem Blumenzeichen werde ich auch mal ausprobieren. Dich findet man unter Sustainful, ne, und wir haben auch in den Shownotes die wichtigen Links zu dir. Ich danke dir für den Austausch und find's auch toll, dass du dich für dieses sehr wichtige Thema interessierst. Danke.
Ich danke auf jeden Fall für die Möglichkeit, Martin, für diesen Raum und für diesen Podcast und unser Sustainful.oo.
Danke. Oh, oh, oh. Danke, Florian.
Danke.